Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Heute mit der Folge Nummer 83 schon und ich freue mich, dass Tim wieder mit dabei ist. Danke, Tim, dass du da bist. Hallo.
Hallo, Andreas, grüß dich.
Hallo. Ich freue mich auf unsere Themen heute, die wir haben. Und zwar, es geht rund um das Thema Heckrotor. Typische Fenestron, der normale Standard-Heckrotor. Und dann gab es ja noch so ein paar andere. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Warum denkt jeder, dass es ein LTE ist, wenn sich ein Hubschrauber dreht? Tim, womit wollen wir anfangen?
Ja, finde ich gut eingeteasert mit es geht rund.
Ja, genau.
Das geht nämlich gut, wirklich, ja? Wenn da was nicht stimmt, ja. Ich wollte noch ganz kurz sagen, wir sind natürlich nicht so einfach drauf gekommen, sondern uns ist mal wieder ein Video zugespielt worden, was vielleicht viele von euch da draußen kennen. Und zwar ist ein Hubschrauber, ich meine, es war in Huntington Beach in den USA, vom Himmel gefallen im letzten Teil des Landeanflugs, weil er eben ein Heckrotorproblem hatte, was sehr offensichtlich war, dass es daran gelegen hat. Und genau das war es. Viele haben geschrieben, das ist doch bestimmt LTE. Warum, wieso, weshalb wir das zumindest ausschließen würden und wo sich ja auch jetzt gezeigt hat, dass es das nicht war, sondern man ja schon einen Grund hat. Aber wir wollen nicht mutmaßen, wir wollen keine Flugunfälle analysieren, dafür gibt es andere Podcasts, dafür gibt es andere Leute. Wir sind eher dafür da oder sehen uns dazu berufen, dass wir gefährliche Situationen und ungewöhnliche Ereignisse analysieren und ein bisschen beleuchten. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir reden jetzt mal nicht über diesen Absturz, sondern wir reden darüber generell, wie funktionieren Heckrotoren, warum gibt es die, welche verschiedenen Heckrotoren gibt es und was gibt es denn auch für Probleme, die da auftreten können.
Das hast du ganz toll gesagt, Tim, genau, so ist es. Und ich würde sagen, dann fangen wir doch mal mit dem Klassiker an, mit dem normalen Heckrotor, der zum Beispiel zwei Rotorblätter hat bei vielen kleineren Maschinen, ne, wie man es halt einfach so aus den Filmen noch kennt. Oder manche Hubschrauber haben es jetzt immer noch, ist überhaupt keine Frage, wenn wir jetzt bei Robinson sind oder so. Das ist der normale, klassische Hubschrauber. Und da stellt sich als allererstes die Frage, wofür brauchen wir denn einen Hubschrauber? Wofür brauchen wir denn einen Heckrotor? Nicht einen Hubschrauber brauchen wir eh, aber wofür brauchen wir einen Heckrotor?
Die einfache Antwort ist für den Drehmomentausgleich. Das kann man so hinballern. Viele denken sich, ja, Drehmoment hört sich erstmal gut an, Ausgleich hört sich auch gut an, aber was bedeutet das im Endeffekt? Jeder weiß, dass wir einen Hauptrotor, das ist das große Ding, was sich oben in der horizontalen Ebene dreht, brauchen, um einen Schub zu erzeugen, der uns nach oben bringt. Also der ist horizontal angeordnet und der Kraftvektor funktioniert vertikal, physikalisch gesprochen. Das heißt, das Ding ist dafür verantwortlich, dass es nach oben und unten und am Ende dann in verschiedene Richtungen geht. Und wenn man mal auf einem Schreibtischstuhl gesessen hat und die Arme ausbreitet und mit dem Oberkörper ruckartig nach links geht zum Beispiel, dann wird der Unterkörper sich nach rechts bewegen, weil der automatisch nämlich dieses Drehmoment, was wir im Oberkörper generieren, mit dem Unterkörper ausgleicht, weil sich der Körper so ein bisschen am Stuhl abstößt. Und ungefähr so funktioniert das auch mit dem Hubschrauber. Wenn sich oben der Hauptrotor nach links dreht, dann möchte das, was an dem Hauptrotor dranhängt, nämlich die sogenannte Zelle, wo wir drin sitzen, sich nach rechts bewegen. Und damit das nicht unkontrolliert passiert, brauchen wir einen Kraftvektor, der horizontal arbeitet, und dazu brauchen wir einen vertikal angeordneten Rotor, und das ist unser Heckrotor. So, jetzt habe ich es total schlimm erklärt, aber so funktioniert das Ding.
Ja, genau, richtig. Er produziert den Schub, den wir brauchen, damit wir uns nicht um die eigene Achse drehen, sozusagen. Jetzt kann man natürlich auf die Idee kommen, okay, es gibt ja auch Hubschrauber mit zwei Rotoren, das ist richtig, und dann braucht man nämlich gar keinen Heckrotor mehr, weil dann macht das Ganze das überflüssig, weil sich diese zwei Hauptrotoren gegeneinander drehen. Die Bundeswehr bekommt ja solche Hubschrauber, CH-47 zum Beispiel. Oder es gibt den K-Max, der hat dann zwei Rotoren übereinander. Der braucht auch keinen Heckrotor. Das ist immer der Ansatz vom Hersteller, was er da verfolgt und was für die jeweilige Operation sinnvoll ist. Oder wie viel Platz man im Hangar braucht. Oder eben der Ansatz, das Heck ist ja schon ziemlich gefährlich. Deswegen, und wenn ihr uns ja ein bisschen öfter beobachtet bei unserer Arbeit in der Luft und am Boden, versuchen wir immer, dass möglichst niemand hinten irgendwie sich am Heck bewegt. Ne? Und weil der Heckrotor natürlich ein großer Faktor ist von der Gefahr her, dass wenn, und das gibt es ja leider manchmal, dass Leute auf die Ideen kommen, auch bei Rundflügen, wenn da gerade keiner steht von den Bodenhelfern und der Passagier will auf die andere Seite vom Hubschrauber, was er ja nicht soll, dann läuft er statt vorne rum, hinten rum. Dummerweise dreht sich da der Heckrotor eben, ja. Deswegen ist das eine der Gefahren, die wir versuchen immer zu eliminieren, wenn wir irgendwo mit dem Hubschrauber landen, dass uns da bloß keiner zu nahe kommt. Das ist nicht so, dass da so viel Luft durchgeht, dass man förmlich wie bei einem Triebwerk von einem Flugzeug so richtig angesogen wird und kann sich dagegen nicht wehren. Das ist nicht so. Aber dieses Ding dreht sich so schnell. Und wenn man nicht wirklich drauf achtet, ist man da einfach ganz schnell drin. Und die Delle kriegt man nie wieder raus. Das muss eigentlich nicht sein.
Ja, da gibt's auch echt unschöne Videos zu. Der letzte tödliche Unfall in Deutschland ist gar nicht so lange her. Ich meine, das war im Klinikum Stuttgart damals, auf jeden Fall irgendwo im süddeutschen Raum, wo selbst eingewiesenes Personal in der Hektik, weil der Patient ausgeladen werden musste, eben nicht an diesen Heckrotor gedacht hat. Und das passiert einfach, weil sich das Ding so schnell dreht, dass das mit den Augen nicht mehr wahrnehmbar ist. Ja. Aber warum gibt es denn jetzt diesen konventionellen Heckrotor, wenn der so gefährlich ist? Klar, wir brauchen den für den Drehmomentausgleich, aber es gibt ja auch andere Arten von Heckrotoren, die jetzt in der Rettung vor allem immer gefordert werden. Aber was ist denn jetzt so ein konventioneller Heckrotor? Was ist der Vorteil daran?
Der Vorteil von einem konventionellen Heckrotor ist, ich habe zum Beispiel, Achtung, jetzt kommt wieder so ein Ausdruck, ich kann lineare Power abrufen. Das heißt, je weiter ich das Pedal reindrücke, umso mehr Schub bekomme ich sozusagen vom Heckrotor. Und das also in dem Maße auch, drücke ich ein bisschen Pedal, kriege ich ein bisschen Schub, drücke ich ein bisschen mehr, kriege ich mehr und so weiter. Das ist eine ganz tolle Sache, weil ich mich da relativ leicht drauf einstellen kann als Pilot. Je weiter ich reindrücke, umso mehr Schub-Output kriege ich dann sozusagen. Das ist einer der Vorteile von einem normalen Heckrotor. Das haben die anderen, zum Beispiel der Fenestron, wovon jetzt der Tim gerade mal kurz gesprochen hat, der ummantelte Heckrotor. Bei dem ist das ein bisschen anders, da kommen wir noch hin. Und ich habe natürlich eine Menge Power, die ich da richtig durchsetzen kann mit diesen Blättern hinten. Ich brauche nur zwei Rotorblätter und kann damit richtig viel Luft bewegen. Und brauche nicht viel Material, keine aufwendige Umsetztechnik oder sonst irgendwas. Wenn wir jetzt mal die BK rausnehmen, die nochmal so einen Knick hinten hat und die Bohne mit der Heckrotorstange sozusagen, mit dem Antrieb, ja, ist es doch eine recht simple Konstruktion einfach. Also wie ein kleiner Hauptrotor, nur dass er sich hinten dreht.
Ja, genau. Wer mal in Thailand war, es gibt auch in Thailand diese Boote, die einen kleinen Motor haben, dann eine unfassbar lange Stange und ganz am Ende haben die diesen kleinen Propeller. Und das ist im Prinzip ein ähnliches System, wie wir unseren Heckrotor steuern. Denn da, wo sich der Hauptrotor dreht, da befindet sich in aller Regel auch das Hauptgetriebe bei den Hubschraubern. Und von da aus bis an den Heckrotor haben wir eine durchgehende starre Welle. Und das ist dann zeitgleich das Problem, was auftreten kann, weil diese Welle ist da mehrfach gelagert auf dem Weg, dreht sich extrem schnell, sehr viel schneller als der Hauptrotor. Und wenn diese Welle irgendwie eine Unwucht erfährt oder nicht richtig gut gelagert ist, dann ist das natürlich unsere erste Sollbruchstelle, nenne ich es mal. Nee, Sollbruchstelle ist es nicht, Anti-Sollbruchstelle. Was aber durchaus passieren kann, was dann oft dazu führt, dass wir eben keinen Schub mehr in den Heckrotor kriegen, wenn diese Welle nicht mehr angetrieben werden kann, weil sie abgeschert ist.
Ja, und dann haben wir das Problem, wenn wir dann keine Fahrt haben, also dass irgendwie die Heckrotorwelle bricht und wir haben keine Fahrt, dann fängt halt der Hubschrauber an, sich um die eigene Achse zu drehen und dann kriege ich auch gerne schon mal die Frage gestellt, Andreas, was kann der Pilot dann machen? Und da muss man leider sagen, ohne Vorwärtsfahrt eigentlich fast gar nichts mehr. Er kann das Gas zudrehen, damit er praktisch den Drehmoment abstellt und damit auch den Gegendrehmoment, den wir dann ausgleichen müssten, das brauchen wir dann nicht mehr, aber der Hubschrauber muss sich dann erstmal aufhören zu drehen. Und ganz ehrlich, wenn sich so ein Hubschrauber um die eigene Achse dreht, da verliert man im Cockpit einfach den Überblick, weil die Welt rauscht, nee, die fliegt an einem vorbei praktisch. Dann hat man dazu noch die Fliehkräfte. Es wird unfassbar schwierig, so einen Hubschrauber überhaupt kontrolliert runterzukriegen, dass der überhaupt noch gerade runtergeht. Also von daher ist das ein ganz, 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 ganz schwieriger Flugzustand, der sehr, sehr schwer zu beenden ist, eigentlich überhaupt nicht und normalerweise auch zum Absturz führt, wenn man keine Vorwärtsfahrt hat. So, wenn man aber jetzt Vorwärtsfahrt hat, zum Beispiel 70 Knoten, ist eine super Geschwindigkeit dafür, dann kann man mit diesem Hubschrauber noch fliegen. Dann bringt man den zum nächsten Flugplatz und entweder guckt man dann, okay, wie hoch ist meine Geschwindigkeit, das ist nämlich Tims Lieblingsnotmanöver, wie hoch ist meine Geschwindigkeit, kann ich mit dem Hubschrauber noch eine Rutschlandung machen oder muss ich Auto rotieren, weil die Geschwindigkeit entweder zu hoch ist, die Bahn zu kurz ist oder ich es einfach überhaupt nicht hinkriege. Aber Tim, ich wollte das nicht nehmen, über dein Lieblingsnotmanöver in dem Moment jetzt zu sprechen.
Ja, genau. Schnallt euch an, halt euch fest. Die nächste halbe Stunde wird spannend.
Ja, genau.
Ich will es gar nicht so groß ausbreiten. Vielleicht packen wir das auch ein bisschen mehr ans Ende, weil wir noch über die anderen Heckrotoren sprechen können. Aber ja, was der Andreas natürlich auch gesagt hat, warum hilft mir denn Vorwärtsgeschwindigkeit? Das lässt sich an einem Fenestron ganz einfach erklären, weil der meistens auch eine sehr ausgeprägte Finne hat. Aber wenn ihr mal genau hinguckt, haben auch andere Hubschrauber mit konventionellen Heckrotoren meistens irgendeine Art von Leitwerk. Das nennt sich ganz oft Vertical Stabilizer oder sowas. Wenn ich da mir die BK angucke oder auch die Bo, da waren die etwas kleiner, aber auch die EC135 hat es in der kleinen Variante. Das kommt natürlich immer darauf an, wie lang ist mein Heckausleger, welchen Hebelarm habe ich da, wie stark müssen die ausgeprägt sein. Und der Trick an der Sache ist, wenn ihr euch diese vertikalen Finnen, ob sich das jetzt um Höhenleitwerk handelt oder ob sich das um solche Stabilisatoren handelt, die vertikal angeordnet sind, die sorgen dafür, dass der Hubschrauber sich bei einer gewissen Vorwärtsfahrt gerade zieht. Das ist eine aerodynamische Sache und deswegen sind diese Leitwerke und Vertical Stabilizer niemals ganz gerade angeordnet. Wenn man da von hinten auf die Hubschrauber guckt, die sind je nachdem, welche Drehrichtung der Hauptrotor des Hubschraubers hat, etwas leicht angeschrägt. Irgendwas immer so zwischen 3 und 5 Grad in der Regel, dass wenn man gerade ausfliegt, der Wind da zwar gerade drauf drückt, aber dadurch, dass sie leicht schräg sind, auch so ein bisschen von der Seite und den Hubschrauber gerade zieht, so nennen wir das. Das ist der Hintergrund, warum man mit einer gewissen Vorwärtsfahrt, meistens so um V-Yankee, 60, 70 Knoten, dass der Hubschrauber weiter gerade ausfliegen kann, unkontrollierbar wird, obwohl der Heckrotor dann nicht mehr ansteuerbar ist.
Es hilft uns auch durch diesen Knick, nenne ich es jetzt einfach mal hinten im Stabilisator im Senkrechten, dass wir nicht so viel Power brauchen für den Heckrotor hinten. Weil alles, was wir am Heckrotor an Power verbrauchen, haben wir ja für einen Hauptrotor nicht mehr zur Verfügung. Und durch eine hohe Vorwärtsgeschwindigkeit übernimmt praktisch die Anströmung der Aerodynamik das, dass die den Heckrotor entlastet, eben durch diese Anstellung des Hecks. Und wir dadurch Leistung sparen und die anders einsetzen können. Also es hat sehr großen Vorteil und eben auch gleichzeitig den, wenn da hinten was kaputt geht oder auch die Steuerung ausfällt, dass man dann eben noch die Chance hat, diesen Hubschrauber zu fliegen. Eigentlich auch ein sehr sicheres Fliegen, ja. Und es ist eine schöne Übung, das mal zu machen. Wir machen das immer im Simulator. In Wirklichkeit kann man das ja nicht trainieren, dass das Ganze hinten alles bricht. Das machen wir natürlich nicht. Aber im Simulator kann man das schön trainieren. Und dann setzen wir die Dauphin auch gerne mal oder die 155 mit 90 Knoten oder 100 Knoten auf die Piste. Mit dem Radfahrweg geht das ja ganz gut.
Und da sind wir auch schon mitten in der Erklärung, was so ein Fenestron denn von einem konventionellen Heckrotor unterscheidet. Nämlich, das hat der Andreas gerade schon erklärt, wir sparen im Geradeausflug relativ viel Energie mit so einem Fenestron. Und so ein Fenestron ist deutlich kleiner als ein konventioneller Heckrotor, hat aber durch seine Riesenfinne, die er da hinten mit dran hat, eben genau diese aerodynamischen Vorteile im schnellen Geradeausflug. Und es kann Leistungen, die hinten am Heckrotor nicht mehr gebraucht werden, nach vorne auf den Hauptrotor freigegeben werden, was halt gerade so eine aerodynamische 155 deutlich schneller macht als andere Hubschrauber in dieser Klasse.
Das ist richtig, das stimmt, ja. Ich meine, der Fenestron, der ist ja, oder man ist ja mal drauf gekommen irgendwann, dass man gesagt hat, das hat man durch Messungen natürlich alles nachgewiesen, dass der Heckrotor, der klassische Heckrotor, das lauteste eigentlich am ganzen Hubschrauber ist. So, dann denkt man natürlich, wieso denn das? Die anderen Rotorblätter, die machen noch viel mehr Krach und sind größer, aber der Fenestron ist laut, der Standard-Heckrotor ist laut. Und das war auch mit einer der Gründe, warum man den Fenestron gebaut hat, der nämlich ein bisschen leiser ist und man dadurch die gesamte Geräuschkulisse senken kann. Und natürlich, weil er ummantelt ist, gibt ja auch gerade wieder ein schönes Video, aber das ist schon ein paar Monate alt, eben, wo ich glaube, eine EC-120, die hovert seitwärts und dann steht da leider eine Palme hinten am Heckrotor, dumm, mal kurz dagegen und hey, wir fliegen wieder weiter. Das wäre mit einem normalen Heckrotor natürlich nicht gegangen, ja. Aber ist natürlich ein Sicherheitsaspekt. Genauso, wenn man irgendwo im Gelände steht und die Maschine setzt hinten auf, dass dann als erstes unten das Plastik oder GFK, sage ich jetzt mal, kaputt geht und nichts an den Heckrotor konnte man damit noch weiterfliegen, wenn man es nicht übertreibt. So, und ich glaube, die ersten ummantelten Heckrotore, nenne ich es mal, die waren noch ziemlich laut. Die haben nämlich so ein lautes Pfeifen, Surren gehabt. Da konnte man schon von Weitem sehr gut hören, was für ein Hubschrauber da kommt. Ein bisschen hört man es ja jetzt immer noch, weil dann ist man erst auf die Idee gekommen, oh, wir setzen mal diese ganzen Fenestronblätter, das sind ja meistens so 10 Fenestronblätter, die da hinten dran sind, die setzen wir jetzt mal nicht symmetrisch hinten ein, sondern irgendwie 4 Stück und dann irgendwie nochmal 2 und dann nochmal 4 und oder 1, eher gesagt, Entschuldigung, dann nochmal 4 und dann nochmal 1 und macht dann zwischen verschiedenen dann eine größere Lücke rein und dann wurden die auf einmal leiser.
Eigentlich total verrückt, oder? Also wenn man sich vorstellt, dass wenn was mit so hoher Drehzahl dreht und so, dann stellt man sich ja immer vor, das muss jetzt extrem symmetrisch alles sein, damit es keine Unwuchten gibt. Genau. Und wenn man sich das da am Heckrotor anguckt, das hat halt alles nur keine Symmetrik. Also das ist für den inneren Monk ist das eigentlich die Hölle, weil auf den ersten Blick sieht das alles symmetrisch aus, aber wenn man genauer hinguckt, ist das wie so ein Bild, was so einen halben Zentimeter schief hängt. Im ersten Moment sieht man es nicht wirklich, aber dann stürzt einen den ganzen Abend. Ungefähr so ist das mit so einem Fenestron. Das ist echt. Also ich habe ja auch so einen inneren Monk. Manchmal denke ich auch, boah, welcher gottverdammte Penner hat das Ding entwickelt. Aber ja, so ist es halt. Es hat wirklich einen Sinn, warum das so aussieht.
Das hast du schön beschrieben, ja. Genau. Und wenn du auch mal diese Fenestronblättchen anfasst, ne, die sind ja, das ist ja nix, ist das ja eigentlich. Und die wackeln dann auch noch so ein bisschen, wie so Turbinenschäufelchen in einem Triebwerk. Die dürfen ja auch wackeln, weil die können sich dann besser nach der Fliehkraft ausrichten. Die sind eigentlich nur in so einem Plastikring meistens eingearbeitet. Und es ist schon alles ein lustiges Konstrukt, aber es funktioniert wunderbar. Und ich hatte ja vorhin was über lineare Power erzählt und beim Fenestron, und das ist halt das Gewöhnungsbedürftige, wenn einer vorher, sage ich jetzt mal, ein Hubschrauber geflogen ist, viele Flugstunden, der normalen Heckrotor hat und steigt dann auf den Fenestron um, der braucht mehr Pedal. Ja, das heißt, wenn ich die gleiche Übung mache, ich schwebe einfach nur, dann ist die Power, die ich dann reinkriege sozusagen, wenn ich das Pedal drücke, exponentiell. Das heißt, ich muss am Anfang viel Pedal drücken und dann passiert relativ wenig. Und dann mit einem Mal, wenn man das Gefühl hat, das Pedal ist schon fast ganz hinten, dann wupp, dann kommt da so richtig Power irgendwie zustande. Ja, und das heißt, und da sind ja auch Abstürze schon passiert, weil viele Piloten von einem Standard-Heckrotor auf einen Fenestron gewechselt haben, die haben im Landeanflug sehr viel, am Ende vom Landeanflug sehr viel am Pitch gezogen. Und dann brauche ich auch immer viel Pedal, um den Hubschrauber, den Gegendrehmoment sozusagen auszugleichen. Haben dann Pedal gedrückt, aber eben nur so, wie sie es gewohnt waren aus ihren anderen Hubschraubern. Und das hat nicht gereicht. Dann fing der Hubschrauber sich leicht an zu drehen und dann dachten sie, oh mein Gott, ich stehe im falschen Pedal drin, weil auch manchmal die Drehrichtung eine andere ist vom Hauptrotor. Und drücken instinktiv einfach ins andere Pedal, weil sie denken, ich stehe im Falschen. Und dann dreht sich das Ding noch schneller und dann fallen sie runter. Ja, also das kann auch so eine kleine Falle sein. Man muss sich da wirklich dran gewöhnen. Man springt nicht einfach rüber und sagt, ich fliege jetzt dieses neue Modell. Es ist gewöhnungsbedürftig. Es ist eine Trainingssache.
Absolut. Und da ist halt so dauerhaftes Arbeiten immer ganz gut, ne? Wie du das gerade gesagt hast, wenn man da so kaubermäßig ein bisschen fliegt, ist das mit dem Fenestron, wenn man das irgendwann mal in Fleisch und Blut hat, geht das auch. Aber ansonsten sieht das auch schon mal komisch aus, weil dann gibt es große Bewegungen um die Hochachse und das ist einfach unnötig, das sieht nicht schön aus. Wenn man da aber in so einem Anflug zwar dynamisch, aber kontinuierlich arbeitet, dann kann man das immer noch gut aussehen lassen, aber sehr sicher und sehr safe machen. Und was mir bei der 155 immer wieder auffällt, wenn wir bei uns noch ein bisschen taktisch fliegen, ein bisschen aggressiver fliegen, Quickstops einlegen und sowas, dann merkt man eben auch, dass dieser Fenestron gerade im Bereich des Schwebeflugs auf einmal sehr viel Leistung braucht, dass das sogar ein Unterdrehzahlwarnton des Hauptrotors oft nach sich zieht, wenn man da so einen aggressiven Quickstop fliegt. Und das liegt halt genau dran, dass wir halt nicht so eine lineare Ausdehnung der Kraft haben, sondern eine exponentielle. Und wenn wir dann am Ende richtig heftig ins Powerpedal latschen müssen, dann ist der Hubschrauber teilweise so ein bisschen, dass er sich verschluckt und dann hat man kurz so einen Drop von der Drehzahl und dann kommt ein Warnton und alle gucken immer mit ganz großen Augen, was war das denn jetzt?
Du hast ein tolles Stichwort geliefert. Guck mal, du hast gerade den Begriff Powerpedal erwähnt. Kannst du unseren Zuhörern kurz mal erklären, was ist denn das Powerpedal? Das wissen ja viele nicht.
Ja, wir haben am Anfang erklärt, warum es so einen Heckrotor gibt. Und wenn der sich halt gegen die Hauptrotordrehrichtung bewegt, durch das Drehmoment, dann müssen wir das stoppen. Und wenn wir die Zelle halt gegen ihre gewollte Richtung drehen, dann ist das das sogenannte Powerpedal, weil dann brauchen wir einen größeren Einstellwinkel am Heckrotor, um mehr Schub zu erzeugen, um die Nase dahin zurückzuholen, wo sie soll. Bei der 145 zum Beispiel will die Nase nach rechts weg und wir müssen ins linke Pedal treten, um mehr Kraft da reinzubekommen, dass die Nase sich wieder nach vorne ausrichtet. Und diese Kraft ist halt die Power und deswegen nennen wir das in der Regel Powerpedal.
Schön, genau so ist es, schön erklärt. Das spielt auch eine große Rolle, dieser Faktor einfach in der Luftfahrt, weil ich kann, das sieht man selten auf Videos, aber es gibt es immer wieder, dann gibt es Hubschrauber, die steigen nämlich nach oben und drehen sich dabei in die eine oder andere Richtung, je nachdem. Und dadurch kann man so ein bisschen Power zurückgewinnen, nämlich indem man einfach sagt, ich entlaste den Heckrotor, dann fängt sich mein Hubschrauber zwar an zu drehen, weil ich eben nicht so viel Schub gebe, dass ich die Nase gerade halte, kann dadurch aber mehr Leistung auf den Hauptrotor bringen und das entscheidende Quäntchen bekommen, um den Hubschrauber steigen zu lassen. Weil einen Hubschrauber kann man nie volltanken und vollladen, dann fliegt er nicht mehr, sondern ich muss immer passend zur Temperatur ausrechnen, wie viel darf ich mitnehmen. Und wenn es dann nicht mehr passt, dann brauche ich irgendwie was anderes, weil über den roten Strich von der Leistung darf ich nicht drüber gehen, sonst mache ich das Triebwerk kaputt. Und dann gibt es manchmal Piloten, die steigen dann auf, lassen dabei den Hubschrauber leicht entgegen zur Rotordrehrichtung drehen und können dadurch ein bisschen mehr Power auf den Hauptrotor geben und steigen dann das bisschen hoch. Machen wir jetzt in der Rettung normalerweise nicht, weil es soll kaum schlecht werden und man braucht auch viel Platz dazu, weil so ein drehender Hubschrauber ist ja auch gefährlich und sind ja auch Leute überall und so weiter. Aber hier und da sieht man das manchmal, wenn man keine Chance mehr hat, dass das dann versucht wird. Man lässt ihn einfach ganz leicht drehen.
Ja, wenden wir tatsächlich auch bei uns schon mal an, wenn wir Transporte haben, wo wir aus engen Kisten raus müssen. Die ersten paar Meter gehen dann noch. Ist dann aber auch oft, dass der Hubschrauber, du kennst es ja auch, irgendwann in 50 Fuß einfach stehen bleibt und nicht weiter will,
ja, genau.
Wenn sich dann wirklich das Bodenpolster komplett aufgelöst hat. Und ja, da hilft es manchmal wirklich nur einen Zentimeter ins eben Nicht-Powerpedal zu treten, die Drehung zuzulassen. Das ist wirklich so unfassbar viel Kraft, die man da freisetzt, dass man auf einmal wieder mit 1, 2, vielleicht sogar 300 Fuß steigt und eben in den Bereich kommt, wo man dann Geschwindigkeit aufnehmen kann. Und ja, wenn man sich dann die Kräfteentfaltung in verschiedenen Geschwindigkeiten anguckt, weiß man, dass man, sobald man aus dem Schwebeflug raus ist und beschleunigen kann, weniger Energie braucht und dann kommt man auf einmal in einen Flugzustand, wo man ganz normal einen Reiseflug gehen kann. Das ist wirklich interessant und es sieht ganz oft in den Bergen hochspektakulär aus, was die Hubschrauber da machen, wenn die sich ins Tal stürzen, indem die so eine halbe Rolle rückwärts machen, indem sie halt über eine Seite abkippen. Und das hat ganz oft genau diesen Grund, weil gerade in großen Höhen wird das Thema Leistung und Heckrotor noch viel, viel größer. Und wenn ich dann nämlich die Chance habe, einfach in das Nicht-Power-Pedal zu treten, um mehr Leistung freizusetzen, kann ich mich über eine Seite abrollen, ins Tal stürzen. Sonst kann ich teilweise gar nicht aus dem Bodeneffekt raus, weil der Hubschrauber da einfach nichts machen will.
Genau, der hat dann einfach keine Energie, man kommt nicht höher. Und wenn ich dann auch noch Schub am Heckrotor brauche und da ins Pedal trete, kann es auch sein, ich sinke wieder. Dann komme ich vom Boden gar nicht mehr weg, ja, wenn man da einfach mehr braucht. Das Schöne ist, es hat sich noch ein Hersteller darüber Gedanken gemacht, wie kann ich das Thema Heckrotor komplett eliminieren irgendwie, welche Möglichkeiten gibt's? Und dann hat man einen Hubschrauber entwickelt, die MD, die hat nämlich ein No-Tail-System, ja, No-Tail-Rotor-System. Das heißt, da hat man nur noch Luft, die hinten ausströmt praktisch aus dem Heck und dann verdreht man durch eine, ich nenne es jetzt mal eine Hülse, vielleicht hat Tim gleich noch einen besseren Ausdruck, verdreht man diesen Luftausstoß und dadurch hat man eigentlich die Möglichkeit, sich hinten gar nicht mehr zu verletzen, weil es kommt einfach nur Luft raus. Es werden da auch keine Abgase rausgepustet. Da gibt es nochmal ich nenne es jetzt mal einen Extraventilator sozusagen im Heckrohr drin, der dann die Luft rausschiebt. Aber das System hat sich nicht durchgesetzt. Ja? MD verschwindet immer mehr.
Ja, irgendwo schade. Ich finde das System sensationell. Also aus rein physikalischer Sicht ist es ein Träumchen. Aus ökonomischer Sicht ist es auch ein Träumchen. Das Ding da hinten nennt sich, soweit ich weiß, Steuertüte.
Ah, eine Steuertüte, okay. Kann die auch noch nicht.
Ja, ist aber leider relativ anfällig gegen Störungen gewesen, muss man sagen. Weil es auch nur durch so einfache Baudenzüge, irgendwelche Seilzüge angesteuert wurde. Das System dahinter war wirklich super. Es wurde mit verschiedenen Effekten, ich glaube, es wurde sogar mit dem Magellan-Effekt gearbeitet, wie der Heckrotor überhaupt geformt war. Der war nämlich nicht ganz rund, sondern leicht oval, dass man sogar mit dem Abstrahl des Hauptrotors noch zusätzlich eine Drehung des Hubschraubers verhindert hat. Also wer sich da die Gedanken gemacht hatte, das war aerodynamisch ein sehr guter Typ, vielleicht auch Frau, ich weiß es nicht. Aber leider relativ anfällig. Vom Ton her dreht es, glaube ich, jedem Piloten, der gerne Kerosin schnüffelt und Yui mag, den Magen rum, weil vom Ton her ist es echt mehr so Teppichklopfer und Staubsauger. Nee, hat mir auch nicht gefallen, aber von der Technik wirklich sensationell gut und quasi null Verletzungsrisiko, weil sich eben nichts dreht, sondern ähnlich wie so ein Dyson einfach nur der Luftstrom irgendwie beeinflusst wird.
Ja, das ist richtig. Übrigens, jetzt wurde vorhin noch gesagt, ein Stichwort hast du mir gerade gegeben, das haben wir total vergessen vorhin. An manchen Hubschraubern gibt es auch eine Kante am Heckrohr, wie bei der AS350 zum Beispiel, weil wenn du dann im Schwebeflug bist und von oben kommt dann nämlich die Luft vom Hauptrotor drauf, unterstützt es zusätzlich nochmal, dass der Heckrotor weniger Leistung braucht, nur durch diesen aerodynamischen Effekt, dass diese Luft an der Kante vorbeistreicht und das Heckrohr dadurch ein bisschen bewegt. Ja. Danke für das Stichwort, sonst hätte ich an diese Kante gar nicht mehr gedacht.
Ja, es gibt so viele technische Gimmicks an unseren Hubschraubern, das ist schon witzig, wenn man sich damit mal auseinandersetzt und die richtigen Fragen stellt und auf einmal erklärt einer einem was, was man so noch nie gesehen hat.
Das stimmt, ja. So, jetzt hatten wir den klassischen Heckrotor, den Fenestron hatten wir, das Nota-System. Wir hatten mal kurz angesprochen den Tandemrotor oder auch den K-Max, hatte ich vorhin mal gesagt, mit zwei Rotoren. Das sind ja alles verschiedene Philosophien von Herstellern, weil sie gesagt haben, ich probiere das mal aus, ich mache da mal was, ich gehe da mal in diese Richtung. Und witzigerweise hat dann Bell sich überlegt, boah, wir machen auch so eine Art Fenestron. Hast du das mal gesehen?
Nee, weiß ich jetzt nicht, was du meinst, leider.
Bell hat mal, das ist aber auch wieder verschwunden, ich habe davon nichts mehr gehört, Bell hat irgendwann mal auch eine große Heckfinne gebaut und Bell hat ja einen klassischen Heckrotor normalerweise an all seinen Hubschraubern dran, sei es jetzt mit zwei oder mit vier Rotorblättern. Und die haben dann eine große Finne genommen und haben da vier kleine Fenestrons reingesetzt.
Ah ja, doch, das
habe ich mal jetzt mal so. Und die waren die waren elektrisch angetrieben. Ja, also keine Welle von vorne nach hinten mehr, sondern vier elektrisch. Vielleicht basteln sie auch daran, um irgendwie Airbus ein bisschen Konkurrenz zu machen in der Richtung. Übrigens, der Fenestron an sich ist nicht patentlich mehr geschützt. Das kann also jeder nachbauen. Nur noch das Wort Fenestron, das ist noch geschützt rechtlich, der Rest nicht mehr. Und deswegen hat ja auch die neue AW09, wer sie immer gesehen hat, hat ja auch ein Fenestron, nenne ich mal. Und die Capri hat es ja auch. Ja. Und die durfte es aber, weil der Bruno Gimbal hat ja damals bei Airbus gearbeitet. Ja, deswegen ist das auch eine spannende Geschichte. Leider habe ich davon nichts mehr gehört. Ich habe es aber auch nicht mehr gegoogelt, ob es da jetzt nochmal irgendwie weiterging. Was ja auch ein spannender Ansatz ist, dass man sagt, hey, wir machen das elektrisch. Wir bauen keine Welle mehr nach hinten. Geht uns keine Leistung verloren. Wir brauchen einfach nur Strom. Und es dürfen, glaube ich, von den vieren zwei ausfallen und dann fliegt die Kiste immer noch gut.
Ja, Hybridsysteme, also sich da eine Drohne einfach hinten in den Heckrotor oder in die Heckfinne zu ballern und zu hoffen, ich weiß nicht. Also ja, klar, funktioniert irgendwie. Ich fand auch die Ideen toll mit, wir machen einen angetriebenen Hauptrotor für einen Notfall, dass wenn mir da irgendwas passiert an den Triebwerken, dann schmeiße ich kurz mein E-Motor an und kann dann immer noch sicher 5 Minuten bis zum Boden fliegen und die Maschine absetzen. Das sind alles so schöne Ideen, die aber sich alle nicht so durchsetzen, weil sie dann eben wahrscheinlich doch zu schwer sind weil die Akkus einfach unfassbar schwer sind dafür. Und ja, wenn man sich dann überlegt, wie oft braucht man sowas, wie viele Vorteile bringt das, dann kommt man ganz schnell zum Schluss, ja, nee, dann wir bleiben bei den Fähnchen. Also das ist dann am Ende doch nichts.
Genau, man muss nämlich ins Verhältnis setzen, wie oft kommt sowas überhaupt vor. Ja, und das muss man auch in ein Verhältnis setzen, nicht nur finanziell, sondern der Aufwand, der dahinter steht. Was mache ich mit diesem Hubschrauber, wenn er schwerer ist, braucht er mehr Power eigentlich und nicht weniger. Ich kann ja dadurch weniger vielleicht mitnehmen. Und diese Unfälle sind sehr, sehr gering, dass ein Heckrotor ausfällt oder eben auch, dass da irgendwas bricht, dass der Heckrotor, also nicht nur, dass die Steuerung vom Heckrotor ausfällt, sondern dass sogar der komplette Heckrotor ausfällt. Das ist super gering. Und klar sieht man im Internet immer wieder Sachen, die damit irgendwie vorfallen, aber an der Masse von Flügen gemessen ist es so gering, dass die EASA sagt, es ist nicht Pflicht, dieses Notmanöver auszubilden. Ja, also es gibt auch Flugschulen, die sagen, nein, wir verzichten darauf, weil es einfach so selten ist, dass wir das den Leuten nicht beibringen. Wir machen es immer noch und ich finde Tim ja sowieso großer Fan von dem Manöver. Ist ein tolles Manöver, weil man viel Koordination haben muss. Ich finde es trotzdem wichtig, ja.
Ja, genau. Es ist eigentlich hauptsächlich, dass man seine motorischen Fähigkeiten behält und fortbildet und einfach den Hubschrauber auch in Extremsituationen sicher beherrschen kann. Dafür ist es ganz toll, sich da weiterzuentwickeln, sich da zu trainieren. Aber wie du sagst, ich habe jetzt keine Statistiken im Kopf und kenne sie auch nicht, aber dass ein Heckrotor wirklich, dass die Welle abreißt, passiert extrem selten, wenn nicht äußere Einflüsse dazukommen. Also meistens passiert es halt dadurch, dass man irgendwo einen Wire-Strike hat, also irgendwo eine Leitung berührt oder andere Hindernisse berührt. Ich habe das zwar eben auch schon so gesagt, das ist eine lange Welle, die ist relativ anfällig, aber dafür passiert dort wirklich extremst wenig.
Ja, also dass wirklich was passiert, wie du schon so schön gesagt hast, aus Sicht, das ist mechanisch kaputt gegangen, ohne Fremdeinwirkung von außen, ist sehr, sehr selten. Weil auch in den Videos siehst du manchmal eine Plastiktüte hinten reinfliegen oder.
Ja, das und eben bei den hohen Drehraten reicht das nämlich eben schon, wenn er eine Plastiktüte nur mal kurz berührt, dann reißt die Welle nämlich ab, weil, boah, ich weiß es jetzt gar nicht aus dem Kopf, ist jetzt eine üble Mutmaßung, aber wenn sich da hinten bei 2000 Umdrehungen pro Minute ein Heckrotor bewegt und da kommen nur minimale Kräfte dazu, genau nämlich über diesen riesig langen Hebelarm nach vorne bis ins Getriebe, habe ich solche Verwindungen, dass das einfach abschert und dann habe ich nämlich den Salat, dass halt da hinten nichts mehr ankommt.
Das stimmt. Großes Problem ist natürlich, wenn im Flug, sei es im Schwebeflug oder sonst irgendwas, bei dem Hubschrauber hinten der komplette Heckrotor mit Getriebe abreißt. Weil dann fehlt uns da nämlich eine Menge Gewicht von einem langen Arm und dann kann es wirklich passieren, dass der Hubschrauber auch im Vorwärtsflug unkontrollierbar ist, weil halt einfach dieses Gewicht fehlt und der Hubschrauber sich dann überschlägt oder sonst irgendwas macht, ja.
Ja, habe ich nicht mehr die volle Autorität der Steuerausschläge, wie es so schön heißt.
Ja, genau.
Oder des Steuerweges, ja. Aber das muss ja gar nicht passieren. Wir haben es am Anfang schon mal so leicht angeteasert. LTE, Loss of Tail Rotor Effectiveness, ist auch eine Sache, die kommt dann wiederum gar nicht so selten vor. Die ist aber bei weitem nicht so schlimm, wie das oft dargestellt wird, wenn man die richtigen Reaktionen zeigt. Und früher hat man immer noch von einem sogenannten Strömungsabriss am Heckrotor gesprochen, also sowas Ähnliches wie ein Vortex-Ringstadium am Hauptrotor, wo ich in meinen eigenen Abstrahl hineinsinke und dadurch den Auftriebsvektor komplett verliere, weil ich keinen aerodynamischen Auftrieb mehr am Blatt generiere durch die Rezirkulation. Am Heckrotor kann das nachweislich nicht passieren. Das ist schlichtweg nicht möglich. Da gibt es von Airbus mehrere Studien, von der NASA gibt es eine Studie. Das haben die ausgeschlossen. Ob das dann auch in Wirklichkeit so ist, obliegt mir nicht zu beurteilen. Die Wissenschaftler haben gesagt, es geht nicht.
Ich hatte bis jetzt noch keinen. Also von daher hat es funktioniert.
Ja, und jetzt, ich habe natürlich, bevor wir das hier aufgenommen haben, ich bin ja da auch nicht so super mega bewandert, aber ich habe noch mal einen sehr interessanten Artikel gelesen aus dem Vertical Magazine, wo es um LTE ging. Und wo nämlich nochmal dargestellt wurde, wann das passiert. Das passiert im Endeffekt am häufigsten dadurch, dass wenn ich Wind von vorne schräg habe, der Abstrahl von meinem Hauptrotor durch den Wind genau in meinen Heckrotor getragen wird. Und diese Verwirbelungen dazu führen, dass mein Heckrotor eben nicht die gewöhnten Strömungsverhältnisse hat, sondern schon verwirbelte Luft bekommt und dadurch nicht mehr so effektiv ist. Dann habe ich natürlich, wenn er nicht mehr so effektiv funktioniert, weniger Schub und mein Hubschrauber beginnt sich eben so zu drehen, wie ich es nicht gerne hätte. Aber das passiert nicht von jetzt auf gleich mit einer hohen Drehrate, sondern das ist eine Entwicklung. Das entsteht. Das merkt man. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, man hat nachgewiesen, dass ganz viele Unfälle, die durch LTE entstanden sind, absolut vermeidbar waren, weil in der Regel das Powerpedal nie ganz durchgedrückt wurde. Mhm. Man hat da mal so eine Erhebung gemacht, die meisten Stellungen sind ungefähr bei 70% des Gesamtweges, wo der Pilot denkt, so, da bin ich jetzt am Ende. Wenn der aber nochmal richtig beherzt reintritt, sind da noch 30% über.
Und das exponentiell.
Und das exponentiell. Also ich habe da noch richtig viel Power. Das heißt, die meisten LTEs, ja, Loss of Tail Rotor Effectiveness, stimmt schon. Ich habe nicht mehr die gewohnte Effektivität, aber ich habe noch so viel Power über, dass ich genug Effektivität hätte, um aus dieser Situation ganz normal entspannt rauszukommen. Mhm. Und man hat sogar nachgewiesen, dass wenn man eine Drehrate von 120 Grad pro Sekunde, also innerhalb 3 Sekunden dreht sich der Hubschrauber einmal um die eigene Achse.
Das ist unfassbar viel.
Also gefühlt klebt man da schon an der Scheibe. Man hat das simuliert und wenn der Pilot dann reingedrückt hat, komplett ins Powerpedal, bis zum Anschlag durchgetreten, konnte diese Drehrate ohne Problem wieder gebrochen werden und der Hubschrauber kontrolliert werden. Also das ist nicht zu unterschätzen. Deswegen sollte eine Reaktion auch immer sein, wenn man merkt, der Hubschrauber dreht sich jetzt so ein bisschen unkontrolliert in die Nicht-Power-Seite, tretet so lange, wie es überhaupt nur geht, rein. Weil irgendwann hört der wirklich wieder auf.
Ja. Also ich habe das im Gimbal bei der Capri G2 und Damentraining sehr oft festgestellt, ganz viele dachten immer, ich stehe schon oder man steht selbst schon vorne mit drin und visuell sah das so aus, aber da war noch so viel Platz zu drücken, ohne dass man meint, es gesehen zu haben, dass eben genau das Thema aufkam, der Hubschrauber fängt an, sich zu drehen und ich sage, hey, tritt richtig rein, das funktioniert, ja. Und dann war da immer noch ein bisschen Platz. Gimbal selbst sagt ja, LTE gibt's nicht, weil einfach dieser Fenestron so überdimensioniert bei denen, dass wenn man wirklich tritt, ne, der einfach viel Luft umsetzt. Aber es ist so, als Pilot muss man einfach aus seiner Komfortzone raus und dann in dem Moment sich dran erinnern, boah, ich trete jetzt einfach mal bis zum Anschlag, mal gucken, was passiert, ja. Weil man guckt ja nicht auf seine Füße in dem Moment, sagt, ach, wie ist denn meine Pedalstellung, sondern man hat ja echt ein anderes Thema, guckt raus, versucht irgendwie zu verifizieren, was ist jetzt hier los. Wenn man dann dran denkt, ja, ich stehe wohl schon im Pedal, sollte man es trotzdem nochmal probieren, ja. Ich hatte die Situation zum Glück noch nicht.
Ich hatte sie auch noch nicht. Ich habe schon mit Piloten gesprochen, die sie empfunden hatten. Ob es dann im Endeffekt so war, weiß man ja nie wirklich. Eben aus Grund dieser einzelnen Faktoren. Es ist halt wirklich so, dass wenn man jetzt gehört hat, woran es liegt, dass man sich auch vorstellen kann, wenn man gerade in großen Dichtehöhen, wie zum Beispiel Gebirgsketten, den Alpen unterwegs ist und das vielleicht noch im Sommer, da kann das doch durchaus schon mal passieren, dass man das bekommt, wenn man Landeplatz anfliegt, wo man immer landen konnte. Aber heute haben wir gefühlt nochmal eine etwas höhere Dichtehöhe aufgrund unterschiedlicher Druckverhältnisse und den Wind vielleicht nochmal aus einer blöden Richtung. Dann kann das wirklich sein, dass ich einen Landeplatz nicht mehr anfliegen kann und tatsächlich in meinem Powerpedal ganz vorne stehe, der Hubschrauber aber nicht seine Drehung unterbricht. Und dann ist halt das Einzige, was man machen kann, den Landeflug abbrechen, bisschen Pitch nachgeben, um eben das Drehmoment leicht zu verringern, wieder Fahrt aufnehmen und diesen Landeplatz eventuell aus einer anderen Richtung anfliegen oder morgen, übermorgen, wenn die Verhältnisse wieder anders sind. Das kann wirklich tatsächlich sein, dass Landeplätze, die heute nicht anfliegbar sind, dann wann anders wieder anfliegbar sind und andersrum.
Ja, das hast du schön gesagt, das stimmt. Das ist wirklich so, dass es einfach mit der Dichtehöhe zusammenhängt, weil die Tage so warm war. Man war jetzt den ganzen Winter, den ganzen Herbst, den ganzen Frühling immer da. Dann war es der erste warme Sommertag und hat es nicht auf dem Schirm gehabt und auf einmal geht's nicht mehr. Ja, das ist. Ich meine, du bist ja relativ viel da oben in den großen Bergen unterwegs, weil ihr da auch immer wieder mal ein Training macht. Kommt man da schon mal in so eine Situation oder landet ihr so hoch dann eigentlich gar nicht?
Die deutschen Alpen sind ja im Endeffekt jetzt nicht so extrem hoch. Die Zugspitze als höchster Berg, da sind wir auf 10.000 Fuß ungefähr. Das ist schon eine Menge und man merkt das auch. Also das ist nicht so, dass man sagt, bei uns am Niederrhein landen ist das gleiche wie auf 1.000 Meter landen. Und wenn ich dann auf einmal auf 3.000, 4.000 Meter landen soll, das ist ein unfassbarer Unterschied. Und das ist immer wieder eine Herausforderung. Da muss man sich immer wieder reinzecken. Und dann wird das nämlich auf einmal so. Der Fluglehrer, der ballert hier irgendwo hier in den niedrigen Höhen, ich sag mal auf Meereshöhe, die Maschine überall aus dem vollen Reiseflug innerhalb weniger Sekunden in Schwebeflug hin. Das ist da oben nicht so in den anderen Höhen. Da sind wir auch vorsichtig. Da müssen wir auch aufpassen, weil da muss man vorsichtig sein mit Leistungsänderungen. Bei schnellen Leistungsänderungen kann die Maschine manchmal Dinge tun, die wir gar nicht möchten. Und das ist genau das. Da reicht es manchmal nicht aus. Und dann muss man frühzeitig halt abbrechen und das Ganze aus einer anderen Richtung mal versuchen. Das kommt durchaus vor.
Wie seid ihr da konfiguriert? Also ist es so, dass du, ihr seid ja mindestens mal zu zweit drin, du und dein Fluglehrer, sage ich jetzt einfach mal, oder du als Fluglehrer und dein Schüler. Habt ihr das ganze Equipment dabei? Seid ihr vollgetankt oder ganz leer, ganz ohne Equipment? Sitze hinten raus, die man nicht braucht? Wie macht ihr das?
Bei uns ist dieser schöne Satz entstanden, Performance ist kein Verbrechen. Wir tanken voll, wir haben voll bestuhlt, wir nehmen auch bewusst oft Leute mit, dass wir eben wirklich an die Maximum Takeoff Mass kommen von 3,8 Tonnen, um den Schülern auch zu zeigen, das geht, aber dann musst du halt auch immer vorsichtiger werden und dann geht halt auch nicht mehr alles, was du halt nur mit zwei Mann im Hubschrauber schaffst. Wenn da hinten noch 3, 4, 5 mehr sitzen, meistens ist es so, dass nicht mehr als 4 hinten noch mitfliegen können. Dann sind wir dann teilweise auch leistungstechnisch schon an unserer Grenze, weil wir gar nicht mit 3,8 Tonnen beladen können. Und dann merkt man so, okay, das ist hier eine andere Hausnummer. Da muss ich ein bisschen mehr aufpassen und mit ein bisschen mehr Köpfchen fliegen und so ein paar Sachen vorher bedenken. Halt wie Head the Aircraft und mir auch Rettungswege offen lassen, wenn es halt nicht so funktioniert.
Das heißt, wenn du sagst, Rettungswege offen lassen, dass du nach links oder rechts wegkippen kannst, weil du gerade auf drauf zufliegst oder fliegst du schräg zum Hang auf die Landestelle zu, um immer in eine Seite wegzukommen?
Ja, in der Regel schon. Also in der Regel, wir kennen dieses orografische Fliegen halt hier gar nicht. Wir machen uns in den Bergen natürlich zur Nutze, dass wir gar keine steilen Anflugwinkel zum Beispiel nehmen müssen, wenn jetzt nicht besonders viel Wind über den Kamm kommt. Dann sieht das wieder anders aus. Aber wenn wir jetzt mal von einer Null-Wind-Situation ausgehen, dann ist natürlich der perfekte Anflug komplett ebenerdig. Und zu einer Seite geht es dann halt tief runter, dass ich im Notfall einfach Leistung wegdrücken kann und dahin weggleiten kann und Fahrt aufnehmen kann. Und im Idealfall, oder was heißt im Idealfall, wir fliegen auch nie ein Landegelände ganz gerade gegen den Hang an. Sondern gucken immer, dass es ein bisschen schräg ist, dass man eben genau diesen Fluchtweg hat. Weil wenn du gerade auf irgendwas zufliegst, das ist schon alleine von der Flugpsychologie hier nicht ganz optimal, wenn ich quasi gegen eine Mauer fliege. Da hast du immer ein bisschen komisches Gefühl und den Fluchttrieb. Von daher immer so ein bisschen schräg und dann halt auch ans Gelände vor allem, aber auch an die Windsituation angepasst.
Cool. Bevor unser Podcast zu Ende ist, Tim, habe ich nochmal eine Spezialfrage, die nur du von uns beiden beantworten kannst. Und zwar, du bist ja die D2 geflogen und die D3. Die D2 hat einen klassischen Heckrotor gehabt, die D3 hat einen Fenestron. Wenn du die zwei mal miteinander vergleichst, vom Heckrotor her, wie ist das? Hast du da einen Favoriten oder?
Jetzt muss ich dich technisch leider belehren. Die D2 und die D3 haben beide einen Fenestron. Ach, das ist ja beides die 145. Meist ja die C1. Die C1 beziehungsweise die C2. Also die C-Baureihe war die letzte mit dem konventionellen Heckrotor. Alles gut, ich weiß Gott sei Dank, was du meinst. Ja, genau. Wir haben vor der 145 noch den Namen BK117 gehabt, der auch immer noch im technischen Datenblatt steht, aber mit dem konventionellen Heckrotor, und mir hat es deutlich besser gefallen. Ehrlich sagen. Du hast am Anfang, also im Vorgespräch haben wir auch drüber gesprochen, da konnte man noch Wasserrettung mitfliegen, weil das Ding höher lag. Es ist deutlich gefährlicher gewesen, gehe ich alles mit. Deswegen ist das für den alltäglichen Einsatz, gerade im Rettungsdienst, Gold wert, so ein Fenestron. Aber von den Flugeigenschaften, gerade Schweben im Seitenwind, muss ich sagen, war mir der konventionelle Heckrotor sehr viel lieber. Und auch von seiner Entwicklung, von der Kraft, wie du das auch so schön beschrieben hast, mit linear und exponentiell, war mir der konventionelle Heckrotor sehr, sehr, sehr viel lieber.
Mhm. Interessant. Ja, ich bin die BK, also die C1, C2, die bin ich ja nie geflogen. Die D2 auch nicht. Deswegen kann ich das gar nicht miteinander vergleichen. Ich wäre sie so gerne mal geflogen. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Toll. Interessant. Wie viel man doch über einen Heckrotor reden kann, ne?
Ja, das ist nicht umsonst mein Lieblingsverfahren, wie du es auch mehrfach jetzt erwähnt hast. Ich mag sich mit dem Heckrotor zu beschäftigen, weil das eins der wenigen Bauteile ist, was für wirklich fiese Probleme sorgen kann, aber mit ein bisschen Intelligenz und Geschick und vor allem vorausschauendem Fliegen kann man da viel vorbereiten, vorarbeiten und im Falle eines Problems da wirklich wieder gut rauskommen. Aber man muss sich dessen bewusst sein, was ich zu tun habe, wenn was passiert.
Hm. Ich denke übrigens öfters an dich, wenn ich das Manöver fliege, wo ich mir denke, ach, das wird dem Team jetzt Spaß machen. Das ist kein Witz. Gerade jetzt wieder im Simulator. Okay.
Ja, sehr gut.
Kriegen wir hin, ja. Aber es ist auch ein schönes Manöver. Es macht Spaß. Und du merkst, wenn einer sich da reinfuchst und fliegen lernen will, wenn er das gut macht, dass er das halt einfach so mitnimmt. Und dann gibt es Leute, die hassen das abgrundtief, warum auch immer, dieses Manöver. Ach, die wollen es auch nicht richtig, sage ich dann immer. Ja, die wollen halt, es ist halt so.
Ja, lass dich drauf ein. Das ist natürlich ein unangenehmes Fliegen, weil du viel schieben fliegst, nicht in die Richtung, in die du guckst. Aber du kannst unwahrscheinlich viel damit arbeiten. Am Ende kann man so einen Heckrotor vorn auch rückwärts fliegen. Das ist auch super interessant. Das habe ich auch schon mal gemacht. Gerade wenn du zu viel Schub am Heckrotor hast, kann das auch eine Lösung sein. Aber nur im Simulator bitte. Das sieht unfassbar spektakulär aus. Das ist sehr lustig. Und es funktioniert. Das ist der Witz an der Sache.
Wie schnell musst du denn dann rückwärts fliegen?
Gar nicht so schnell, weil du ja dann durch die Negativ-Vorwärtsgeschwindigkeit, nenne ich es mal, was rückwärts ja quasi ist, noch mehr Power am Heckrotor brauchst. Und wenn du eine Einstellung hast, wo du am Heckrotor zu viel Schub hast, kannst du dadurch kontrolliert rückwärts fliegen. Ist ein bisschen bekloppt, aber es funktioniert tatsächlich.
Krass, aber bist du mit dem Heck ziemlich weit unten, oder? Oder geht es noch?
Nee, das geht noch. Also im Idealfall.
Und dann machst du schnell gerade und setzt du hin.
Ja, im Idealfall machst du quasi, fliegst du gerade an, lässt sie dann über das Powerpedal, weil sie zu viel hat, rückwärts gehen und hast dann noch die Bewegung rückwärts und flärst dann durch Nase nach unten an.
Ach so, du versuchst nicht erst irgendwie unterwegs dann rückwärts da anzufliegen, sondern du wartest, bis die anfängt sich zu drehen und fliegst dann rückwärts.
Genau. Und brichst das dann durch einen Flair, durch einen Rückwärtsflair und brauchst dann relativ viel Kraft, um das abzufangen und kannst sie hinsetzen und dann rutscht sie ganz langsam aus.
Ich muss nochmal mit in deinen Simulator kommen, würde ich sagen. Das würde ich mir gerne
machen. Das machen wir mal.
Wir haben ja sonst immer so wenig Zeit im Simulator, um sowas, um so einen Quatsch zu machen, sage ich jetzt, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber das würde mich schon nochmal interessieren, was da möglich ist. Tja. Cool, Tim. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke dir.
Sehr gerne, war sehr interessant mit dir wieder. Ich hoffe, ihr draußen habt da auch was von mitgenommen. Vielen Dank, dass ihr uns immer so fleißig zuhört. Wir bekommen ja auch viele Nachrichten dazu, dass ihr Podcast-Fans seid. Also vielen, vielen Dank. Und dann wünschen wir euch einen ganz tollen Start in euren neuen Donnerstag und freuen uns schon auf die nächste Folge. Danke, Tim. Danke, ihr da draußen.
Und ja, bis danke bald. Euch. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.